Wir wollen auf Gottes Wort hören und wir lesen jetzt eine Stelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 23. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat alles unter seine Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Vieles aus dem Text war uns schon ganz bekannt, haben wir schon gehört in verschiedenen Situationen. Und heute möchte ich den Schwerpunkt nochmal darauf legen, über den Heiligen Geist, den er uns versprochen hat. Gott hat, wie er es euch versprochen hat, durch Christus uns den Heiligen Geist gegeben. Herr, ich möchte dir danken für dieses wundervolle Wort. Ich möchte dir danken für diese Zusage. Und ich bete, dass wir das verstehen lernen, dass es unser Herz verändert und stärkt und erneuert. Danke, dass du uns ausgesondert und geheiligt hast. Und wir wollen jetzt diese wunderbare Kraft deines Heiligen Geistes wirklich so für uns hier und jetzt in Anspruch nehmen. Amen. Kennt ihr das, so eine Sehnsucht zu haben nach dem Heiligen Geist? Dass wir diese Kraft des Geistes wirklich am Werk sehen. Es war so schön, eben zu hören, wie Gott gewirkt hat, wie Jesus Christus gewirkt hat, wie er die Geschwister angerührt hat in schwierigen Situationen, wie er sie getröstet hat, wie er sie durchgetragen hat. Und ich sehne mich einfach immer wieder danach, dass Gottes Geist mich so berührt. Weil Gott lebt in seinem Geist. Jesus Christus lebt in seinem Geist in mir. Und das ist eine Kraft. Das ist etwas, was real ist und was mein Leben stark und reich macht. Es ist die siegreiche Kraft des Heiligen Geistes, um die es heute gehen soll. Ist diese Kraft und Stärke in deinem Leben? Ist das da? Ist das ausgeprägt in dir? Oder herrscht Mangel? Oder beherrscht dich vielleicht sogar der Mangel? Ich glaube, wir als Christen tun uns ein bisschen schwer damit, wirklich Gottes Geist in unserem Leben wahrzunehmen, wirklich zu erkennen, wie Gottes Geist wirkt. Und ich glaube, wir blockieren das auch oft. Durch unser Verhalten, durch unseren Kleinglaube, manchmal auch durch unseren verkrampften Glauben. Paulus möchte gerne den Ephesern Mut machen. Ihr seid mit der siegreichen Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet, sagt er. Mit der Kraft, die selbst Tote auferweckt. Und lebt jetzt damit. Lebt in dieser Kraft, aus dieser Kraft, mit dieser Kraft. Ich war ja die vergangene Woche, waren wir ja in Urlaub als Familie. Wir waren in Neustadt, dem Heimatort meiner Frau. Und ich glaube, vor ungefähr 3 Wochen war das so, vor 2 oder 3 Wochen, dass unsere Nichte, die ist so ähnlich wie unsere älteste Tochter, die ist 25, ist verheiratet, hat eine kleine Tochter, so eine ganz quirlige, eine ganz liebe Person, ganz lieber Mensch. Und dann hörten wir, dass sie ganz, ganz arg erkrankt ist. Das ging relativ schnell. Es hat sich herausgestellt, sie hatte wohl eine Herzmuskelentzündung. Das ist lebensbedrohlich. Und sie ist ins Krankenhaus gekommen und es war wirklich kurz vor knapp. Die Ärzte haben gemeint, sie hätte die Nacht nicht überlebt, wenn sie nicht gekommen wäre. Und es ging ihr sehr schlecht. Sie war auf Intensiv und sie hat teilweise immer wieder in Ohnmacht gefallen und es war eine richtig, richtig schlimme Zeit. Ich habe so gemerkt, wie so eine Panik aufstieg, wie so eine dunkle Wolke einfach da war, wie gerade von meiner Familie die Leute das überhaupt nicht tragen konnten. Wie sofort so eine Hoffnungslosigkeit, ja, die wird sterben, war so ein bisschen so die Meinung. Außer ihre Eltern und ihre Geschwister, die natürlich gesagt haben, nein, sie wird leben. Und da habe ich gebetet und ich hatte den Eindruck, dass der Herr mir zeigt, durch seinen Heiligen Geist, sie wird leben. Und jetzt sind wir dahin gefahren. Mittlerweile hat sich ihr Zustand so weit gebessert, dass sie nach Hause konnte, aber sie war noch sehr, sehr schwach. Und wir begegneten ihr, sie hatte Hoffnung. Sie glaubt an Jesus Christus, Gottes Geist ist in ihr. Sie war eigentlich so voller Zuversicht, aber sie war sehr, sehr schwach. Selbst eine normale Treppe war eine Schwierigkeit für sie. Und wir haben geredet und haben gesagt, ja, Hoffnung haben. Das ist doch, was Gottes Geist uns gibt. Das wird auch dir helfen, auch in dieser schweren Situation. Und wir glauben, dass es gut wird. Teile aus unserer Familie haben gesagt, nein, nein, sie wird sterben. Dann waren wir am Sonntag im Gottesdienst, dort in einer Gemeinde in Neustadt. Und während der Anbetungszeit, während der Lobpreiszeit, so wie wir das gerade auch erlebt haben, hatte ich den Eindruck, dass Gott zu mir redet. Dass Gottes Geist zu mir spricht und ich hatte ein Bild vor Augen. Und es ging um Sarah. Und ich habe gesehen, wie der Herr sie nahm, an die Hand nahm, mit ihr sich so wie 2 Kinder, die so tanzen, die sich so drehen. Und er hat gesagt, ich werde so lange mit Sarah tanzen, bis sie gesund wird. Ich hatte den Eindruck, auch eine bestimmte Tagesanzahl zu sehen. Und ja, ich hatte wirklich so den Eindruck, sie wird gesund. Gottes Geist redete auf einmal zu mir in dieser Zeit. Es war eine Atmosphäre, wo Gottes Geist reden konnte. Boah, ich war völlig überrascht davon. Ja, und dann sind wir nach Hause gegangen und dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich ja eigentlich ihr das sagen. Das ist ja dann das größere Problem. Weil es ging ja um sie, es ging ja gar nicht um mich. Ich habe ja geglaubt, dass sie gesund wird. Dann bin ich dann nachmittags, oder ich weiß gar nicht mehr, irgendwann zu ihr hin und habe ihr das einfach erzählt, was ich da erlebt habe. Tja, und dann sagte sie, als sie so fast im Koma lag, als sie so ganz schlimm war, sagte sie, sie hatte das Gefühl, als wäre alles um sie schwarz gewesen, außer ihr Bett, wo sie drin lag. Und da wäre Jesus gewesen und hätte mit ihr sich immer wie getanzt. Sie hätte im Prinzip das bestätigt, was in diesem Bild war. Und der Hammer kam dann für mich, dass wir einfach nochmal zusagen konnten, du wirst gesund, wir glauben das. Und ich denke, der Herr macht das nicht umsonst. Er zeigt uns durch seinen Heiligen Geist, was passieren wird. Und genau als wir zu Hause waren, am Freitag ging's Telefon, sie hatte dann einen größeren Kontrolltermin beim Arzt gehabt, wo nochmal Herzultraschall und all diese ganzen Geschichten. Ich habe da keine Ahnung von, wie das eigentlich gemacht wird, und das wurde alles untersucht. Und der Arzt sagte, es ist ein Wunder. Er sagte, das gibt's nicht. Ihre Herzleistung, die war auf, ich glaube nur noch auf 40% oder irgendwas, die ist so, als wäre an dem Herzen nichts gewesen. Sie ist noch schwach, sie muss noch Medikamente nehmen, aber sie ist eigentlich gesund. Und es wird auch wieder. Das Herz hat sich schon so weit erholt, dass also wirklich keine Gefahr mehr besteht. Wir sehnen uns danach, dass Gottes Geist zu uns redet. Und er hat in diese Situation hineingesprochen, wie ich das kaum jemals erfahren habe. Aber mein Wunsch ist das, oder mein Sehnen ist das, dass das eigentlich unser Alltag ist. Dass genau das nicht eine besondere Situation ist, sondern dass Gott eigentlich so nah bei uns ist. Und am liebsten würde ich eigentlich nur von der siegreichen Kraft des Heiligen Geistes Zeugnis geben, so wie wir das heute schon gehört haben. Die Erfahrungen, die ich oder andere machen durften, die drücken viel mehr davon aus, von dieser Kraft, als alle Theorie darüber lehren kann. Der Heilige Geist ist leider bei uns zu oft eine Theorie, eine theoretische Größe. Aber von Gott aus gesehen ist der Heilige Geist eine reale, lebendige Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und viel zu oft wird der Stellenwert des Heiligen Geistes viel zu klein erachtet. Das ist so ein Anhängsel an Gott. Aber es ist viel mehr. Gott, Jesus und der Heilige Geist sind eine Einheit. Die gehören zusammen. Die kann man nicht auseinanderreißen. Man kann das auch nicht in Prioritäten setzen, sondern das gehört alles zusammen. Und sind niemals im Sinne einer Rangordnung zu erfassen, sondern sie sind eine Einheit. Wer ist nun der Heilige Geist? Ich möchte mal trotzdem wagen, so eine kurze Zusammenfassung zu geben. Wer ist eigentlich der Heilige Geist? Er ist ein Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Ähnlich wie Vater und Sohn hat auch der Heilige Geist personenhafte Züge. Sogar die Anbetung des Geistes Gottes ist biblisch belegt im Johannesevangelium. Wir sollen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Heilige Geist wirkt von Beginn der Schöpfung an durch die Zeiten hindurch, ist seit Pfingsten ausgegossen auf alles Fleisch. Jesus verheißt ihn als den Beistand. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist jemand, der ist immer bei dir. Der ist immer da, der ist immer präsent, der steht dir immer bei. Wie oft wünschen wir uns das? Ich habe mir das als kleiner Junge immer gewünscht, bei Klassenarbeiten oder sowas, dass da einer mir beisteht. Mein Vater hat nur gemeint, lern halt. Aber so viele Situationen, und seit ich erwachsen bin, weiß ich, wie wichtig das ist, dass dir jemand beisteht. Er ist unser Beistand. Der Heilige Geist steht dir bei. In all unseren Lebenssituationen. Der Geist Gottes bringt das neue Leben aus Christus zu uns Menschen hin. Durch den Heiligen Geist wirkt Christus in den Menschen, weiter in dieser Welt. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Das Grundanliegen Gottes ist doch, den Menschen neu in die Gemeinschaft mit ihm zu führen. Und das wird vorrangig vom Geist Gottes vorangetrieben. Der sich von Gott durch die Sünde entfremdete Mensch mag ja noch eine Gottesahnung in sich haben. Ja, vielleicht sogar ein Gottesverlangen haben. Er wird jedoch ohne die Wirkung des Heiligen Geistes keine grundlegende Erkenntnis über seinen wahren Zustand bekommen. Nämlich, dass wir von Gott getrennt sind, dass wir Sünder sind. Das wirkt der Heilige Geist. Erst der Heilige Geist überführt uns in Bezug auf Sünde. Und erst dann bekehren sich Menschen. zu einem Leben unter der Herrschaft Jesu Christi. Und dieses neue ewige Leben wird durch den Heiligen Geist dann wieder versiegelt. So haben wir es gerade gehört im Epheserbrief. Und es ist die eigentliche Gnadengabe, dieses ewige Leben. Und ohne den Heiligen Geist ist es dem Menschen nicht möglich, dieses neue Leben zu empfangen. Du kannst nichts anderes dran machen, als nur, dass Gottes Geist es in dir wirkt. Buße, Umkehr, Glaube, Taufe und Empfang des Heiligen Geistes, das gehört an den Anfang unseres Lebens in der Nachfolge Jesu. Und die Apostel legten Wert darauf, dass zu einer Neugeburt in Christus diese genannten Dinge unbedingt dazugehörten. Den Empfang des Heiligen Geistes, der wird allerdings häufig zu unterbelichtet gelehrt. Jeder Christ nach dieser Definition hat ja dann den Heiligen Geist, wenn es dazugehört. Aber nicht jeder Christ ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und darum bittet Paulus im Epheserbrief im Kapitel 5, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und das ist mein Gebet, dass es heute passiert, dass wir uns immer wieder neu von dieser Kraft des Heiligen Geistes erfüllen lassen. Grundsätzlich ist der Heilige Geist in uns, aber es geht darum, dass wir auch immer wieder erfüllt werden mit seiner Kraft. Durch die innere Gegenwart, theologisch heißt das Innewohnung des Heiligen Geistes, wird ein Christ zunehmend in seinem Wesen und Charakter dem Wesen nach Jesus geprägt. Da verändert sich etwas, aber nur wenn Gottes Geist in uns ist. Paulus spricht hier von der Frucht des Heiligen Geistes. Indem wir die Gemeinschaft mit Jesus und den anderen Kindern Gottes suchen, wird diese Prägung gefördert, entwickelt sich. Ebenfalls durch die Innewohnung des Heiligen Geistes in uns werden wir mit Gaben ausgerüstet, die uns befähigen, im Namen Jesu zu handeln. Wir bekommen Autorität. Jeder Christ soll danach streben. Und das ist mehr als nur einfach passiv abzuwarten, dass die Gaben des Heiligen Geistes sich in seinem Leben entfalten. Eifert, steht im 1. Korintherbrief, eifert nach den geistlichen Gaben. Hier vermisse ich Leidenschaft. Wir nehmen das so hin. Aber ich möchte mich eigentlich danach ausstrecken. Ich möchte das, was ich da letzte Woche erlebt habe, mehr erleben. Ich will mich danach ausstrecken. Die Gaben des Geistes dienen sowohl dem Gemeindeaufbau als auch in der Evangelisation und in der Mission. Es gilt das Motto, jeder in der Gemeinde hat etwas, aber niemand hat alles. Und das, was wir haben, das muss im Geiste Christi zur Anwendung kommen. Das heißt, in Liebe zur Anwendung kommen und nicht einfach nur brachliegen. Und die Innewohnung des Heiligen Geistes ermöglicht uns, die Stimme Gottes wahrzunehmen. Das, was ich erlebt habe, was vielleicht ihr auch schon erlebt habt. Der Geist Gottes will aber noch mehr. Er will durch Konkretionen und Wegführungen uns in alle Wahrheit führen. Manchmal ist es so, dass der Heilige Geist uns auch leitet, dass er unsere Schritte leitet, dass er bestimmte Situationen klärt, damit wir in eine bestimmte Richtung auch gehen können. Auch das prophetische Reden soll in der Gemeinde Jesu nicht missachtet werden. Fazit nach diesem Schnellablauf vom Heiligen Geist. Wir leben in der Nachfolge Jesu in einer völligen Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und uns nicht mit zu wenig Heiligen Geist einfach zufrieden geben. Schlimm ist es, wenn wir gar den Heiligen Geist betrüben, so wie wir im Epheserbrief lesen oder auch im 1. Thessalonicher, dass wir dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg legen, heißt es hier wörtlich. Dass wir keine Steine dem Heiligen Geist in seinen Weg legen. Wie passiert das? Ungehorsam? Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes, Lauheit, das sind alles solche Dinge, die Steine sind, die wir hinlegen für das Wirken des Geistes. Eine passive Offenheit für den Heiligen Geist ist auch zu wenig. Oft höre ich, ich bin offen für den Heiligen Geist. Das reicht nicht. Das ist nicht das, was Gott meint. Wir sind aufgerufen, mit allen Kräften uns danach auszustrecken, dass der Heilige Geist unter uns völlig frei wirken kann. Ja, dass er mit uns machen kann, was er möchte. Das ist mehr als nur eine passive Offenheit. Der Geist Gottes wird unter uns dadurch gefördert, indem er nicht gehindert wird. Er soll herbeigesehnt werden in unserem persönlichen Leben wie im Leben der Gemeinde. Soweit mal das Lehrmäßige. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen ins Eingemachte gehen. Im Epheserbrief lehrt uns ja Paulus, dass wir die Fülle Christi erfahren sollen. Die Höhe, die Breite, die ganze Dimension der Kraft Christi, die durch den Heiligen Geist ja bereits in uns angelegt worden ist. Es geht also um mehr als nur um eine rechte Lehre. Der Heilige Geist hat was mit meinem praktischen Glaubensleben zu tun. Wir haben gehört, der Geist Gottes ist unser Begleiter. Sonntags. Im Alltag. Jede Nacht, jede Stunde meines Lebens ist der Geist Gottes da. Macht euch das bewusst. Jede Situation deines Lebens, da ist Gottes Geist da, wenn du ein Kind Gottes bist. Auch wenn du das nicht fühlst. Auch wenn du das vielleicht gar nicht erwartest. Ob ich aktiv bin oder passiv bin, etwas Sinnvolles tue oder einfach nur vor mich hindöse, der Heilige Geist ist immer mein Begleiter. Er ist sogar dann noch da, wenn ich ihn betrübe. Ich hindere ihn nur am Wirken. Der Heilige Geist erinnert mich, er tröstet mich, manchmal mahnt er mich. Er gibt mir Gedanken, die für mich oft völlig überraschend sind. Manchmal flüstert er in mein Leben hinein, Michael, lass mal locker, wenn ich so verbissen in was bin. Wenn ich gerade mal wieder auf dem Gaspedal des Lebens stehe. Manchmal zieht er auch ganz energisch an mir, wenn er mich in eine bestimmte Richtung führen will, wenn ich nämlich von Jesus weglaufe. Der Geist Gottes, der liebt mich immer in die Arme meines Heilandes Jesus hinein. Der Geist Gottes ist es, der alles in mir, alles um mich herum in eine Beziehung zu Jesus bringt. Der Geist Gottes vollendet die Menschwerdung Gottes in meinem Alltag. Das hat ganz praktische Auswirkungen. Und ich erzähle euch mal so ein bisschen aus... Mein, das Ding rutscht hier. Wir sind das am Ausprobieren mit den verschiedenen Mikrofonen. Könnt hinterher sagen, ob das gut war oder schlecht. Ich möchte euch ein bisschen erzählen von den Auswirkungen des Heiligen Geistes in meinem Alltag. Kennt ihr das? Gibt es so Situationen, wo man völlig verbiestert ist? Gottes Geist zeigt mir, sei mal wieder barmherzig. Weil ich bin auch mit dir barmherzig. Manchmal haben wir nur Ansprüche an andere Menschen. Tu dies, mach jenes und dann zeigt uns Gottes Geist, sei mal wieder gnädig, weil ich bin auch gnädig zu dir. Da lachen welche, die kennen das, ne? Wir brauchen immer mal wieder Gnadenportionen. Und Gottes Geist ist auch gnädig mit mir. Manchmal bin ich auch ungnädig mit mir selber. Ist auch ein Problem. Dann fange ich an, mich selber irgendwie. Ich bin ja so schlecht, ich bin ja so. Auch da wirkt Gottes Geist. Dann schenkt mir so eine Portion Barmherzigkeit. Vielleicht nehme ich mich gerade zu wichtig. Auch da wirkt Gottes Geist hinein und bringt das wieder klar. Es gibt manchmal Situationen, da bin ich zu nah an jemanden oder ich lasse Sachen zu nah an mich herankommen. Dann sagt Gott, nee, du kannst Distanz haben, ist in Ordnung. Manchmal ist es genau umgedreht. In meinem ganz normalen, praktischen Leben redet Gottes Geist. Manchmal fordert er von mir mehr Ernsthaftigkeit, weil ich zu locker über Sachen weggehe oder zu oberflächlich bin. Manchmal macht er genau das Gegenteil. Er sagt, sei mal ein bisschen lockerer, verbeiß dich nicht so. Er gibt mir Gelassenheit in Situationen, in denen ich vor Eifer kaum noch ein Lächeln finde. Manchmal ist es so, dass Gott mir Träume schenkt, dass Gott mir Bilder schenkt durch seinen Geist. Er redet in meine Alltagssituation hinein. Ich sage nicht, jeder Traum ist gleich ein Traum vom Heiligen Geist. Aber ich bete Gott darum, regelmäßig, dass er mir einfach zeigt, was dran ist. Manche Predigt habe ich geträumt. Ist verrückt, aber so wirkt Gottes Geist. Gottes Geist wirkt in meinem Leben manchmal wie die Jungs von der Müllabfuhr. Manchmal ist Müllentsorgung dran in meinem Leben. Manchmal ist so viel Abfall in meinem Leben, so viel Sünde, so viel, was mich von Gott trennt, dass Gottes Geist mir sagen muss, Michael, räum auf. Weil Abfall führt zum Abfall. Und Gottes Geist führt mich immer wieder ins Gebet. In ein Gebet, was mich stärkt. Was nicht nur ein Klagen meiner Bedürfnisse ist, sondern auch ein Wechsel zu einer Zuversichtlichkeit, zu einem Lob. Es geht darum, den Alltag mit dem Heiligen Geist zu verbinden, das immer wieder zu lernen, das zu wagen, das kreativ umzusetzen. Dazu möchte uns Gott ermutigen. So werde ich mir immer gewisser, der Heilige Geist ist wirklich mein Begleiter in allen Lebenssituationen. Immer und immer. Ich habe ja geträumt, ich habe gesagt, ich träume manche Sachen. Ich habe geträumt von einer Situation, wir fahren durch einen Wald und ihr kennt das, wenn jetzt im Herbst die Sonne so tief steht. Und wenn du dann durch den Wald fährst und die Sonne so durchsteht, dann ist das ganz fürchterlich für die Augen. Das wird immer hell, dunkel so. Das hat so einen Stroposkop-Effekt. Und das macht einen ganz, ganz kirre im Kopf. Und Gottes Geist, habe ich so den Eindruck, ist bei manchen genauso. An, aus, an, aus, an, aus. Nur dieser Stroposkop-Effekt, der macht etwas ganz fürchterlich. Wenn du so eine Bewegung siehst, dann siehst du die Bewegung nicht so, sondern unter Stroposkop-Bedingungen geht das so. Und so leben wir manchmal als Christen. Hoch, runter, hoch, runter. Und Gottes Geist möchte eigentlich dir zeigen, das ist nicht so. Sondern er ist als Licht da, und zwar immer. Und die Bewegungen zu ihm bleiben flüssig. Eigentlich bewegt der Heilige Geist in uns, dass wir uns nicht nur nach irgendwelchen besonderen Einzeldingen ausstrecken, sondern dass wir in jeder Phase unseres Lebens mit Gott und Jesus durch den Heiligen Geist verbunden sind. Ich habe geträumt, dass wir aus diesem Wald rausfuhren, in eine Lichtung hinein. Und da war warmes Licht. So ist das beim Heiligen Geist. Wie fiel Mose ein? Der Herr redete mit Mose. Nicht einmal so und wieder nicht und so, sondern er redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Diese Qualität der Beziehung ermöglicht uns der Heilige Geist in uns. Ich glaube, es gibt so vier Dimensionen unseres Glaubens, wie Gottes Geist eigentlich wirkt. Ich nenne das erstens mal den rettenden Glauben. Der Heilige Geist bewirkt in uns, dass wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden. Das ist so das erste Wirken des Heiligen Geistes, was wir bewusst wahrnehmen. Dann kommt so eine andere Phase, das nenne ich mal den heiligenden Glauben. Der Heilige Geist bewirkt in uns, dass wir uns von Gott verändern lassen und uns ihm hingeben. Wir merken, dass unser Leben nicht so bleiben kann, wenn wir mit Jesus leben, sondern es muss Veränderung haben. Wir wachsen. Das ist so die Geschichte, wo die Früchte des Glaubens, des Geistes, so aus Galater 5, so ihren Platz haben. Und da haben wir manchmal schon Probleme. Wir wollen ja gar nicht verändert werden. Dann kommt eine Phase, die nenne ich der für möglich haltende Glauben. Das sind ganz viele von uns. Der Heilige Geist bewirkt in uns, dass wir glauben, dass Gott zum Beispiel Gebete machtvoll beantwortet. Wir setzen uns mutige Glaubensziele. Wir glauben, dass Gott das tun kann. Und dann kommt noch eine Phase, die nenne ich das Leben im Heiligen Geist. Und das ist die Freisetzung eines Lebens in den Dimensionen des Reiches Gottes mit Zeichen und Wundern. Und das wollen wir. Danach haben wir eigentlich eine Sehnsucht, dass genau das passiert. Christen, die in dieser Dimension leben und handeln, sind verbunden mit der übernatürlichen Kraft Gottes, die dazu führt, dass menschliche Grenzen und Begrenzungen gesprengt werden. Und genau da wollen wir hin. Das ist eigentlich das Sehnen, was wir haben. Und ich will da auch hin. Und ich denke, viele der Anwesenden hier auch. Ich will diese ständige Verbundenheit mit dem, was Gott tun möchte, dass er uns durch seinen Heiligen Geist gibt, wie bei den Aposteln. Das möchte ich erleben. Danach sehne ich mich. Offensichtlich haben die Jünger Jesu in genau dieser Dimension ja auch gelebt. Sie haben sich nicht nur ab und zu Glaubensziele gesetzt, für die sie dann im Gebet aber sonst nicht eingetreten sind, sondern haben sich ständig in diese Gemeinschaft mit Gott begeben und damit gerechnet, dass Übernatürliches passiert. Zeichen und Wunder geschehen, dass Kraft, Liebe und Barmherzigkeit, all diese Dinge freigesetzt werden. Tja, dann bleibt mir und euch nichts anderes übrig, als immer mehr mit aller Leidenschaft Jesus zu lieben. Es gibt keinen anderen Weg dahin. Um ganz nah bei ihm zu sein. Leidenschaftliche Liebe zu Gott und zu Jesus Christus, das ist der Schlüssel zu dieser Kraft. Die Apostel hatten sehr viel diese göttliche Kraft des Heiligen Geistes. Und das Geheimnis, wie sie zu dieser Kraft kamen, finden wir in ihrer Berufung. Das Erste, was war das Erste, als Jesus seine Jünger berufen hatte? Denkt mal, als er die 12 berief im Markus-Evangelium. Die Geschichte kennt ihr. Was war das Erste? Ihr sollt predigen. Ihr sollt Dämonen austreiben. Nein. Das Erste, was er sagt, ihr sollt bei mir sein. Ihr sollt bei mir sein. Und dann sollt ihr predigen. Und dann sollt ihr Dämonen austreiben. Also, ihr sollt bei mir sein, in meiner Gegenwart, um gestärkt zu werden. Daraus kam unser Auftrag. Und daraus erwächst sich unsere Autorität. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als bei ihm zu sein. Und wenn wir im Heiligen Geist wachsen wollen, müssen wir bei Jesus sein. Ganz nah. Und dann passt da nicht mehr rein, was in unser Leben manchmal so drin ist. Dann kostet das Veränderung. Dann kostet das Erneuerung. Dann kostet das Umkehr. Das kriegst du nicht umsonst. Das sind die Situationen in unserem Leben, wo wirklich etwas geschieht. Wo wir es nicht mehr lassen können, unvergeblich zu sein. Wo wir es nicht mehr lassen können, zu lügen und zu betrügen. Lieblos zu sein. Ich hab doch recht, diese Haltung zu haben. Geht nicht. In diese Dimension des Glaubens, wirklich im Heiligen Geist zu leben, geht das nicht. Und das können wir nur wirklich ganz nah bei Jesus erfahren. Ich möchte schließen mit einem Bild aus Hesekiel. Hesekiel 7,40. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten, denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten. Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. Also im Prinzip fließt aus dem Tempel am Altar vorbei ein Wasserstrom heraus in das Land. Und dieser Wasserstrom kann man durchaus auch übertragen auf den Heiligen Geist. Da fließt der Heilige Geist aus der Gegenwart Gottes. Und der dieses Bild sieht, sagt, und er führte mich hinaus durch das Tor zum Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten. Und siehe, das Wasser sprang heraus aus seiner südlichen Seitenwand. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Meschnur in der Hand. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knöchel. Und er maß abermals 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und ließ mich durch die Wasser gehen, da ging es mir bis an die Lenden. Da maß er noch 1000 Ellen. Da war es ein Strom, so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, hast du das gesehen? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer, an beiden Seiten. Und er sprach zu mir, dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Ganz spannendes Bild. Dass dieses Lebenswasser, und ich sage, dass dieser Strom des Heiligen Geistes zum Leben bringt. Auch das, was tot ist. Wo stehst du im Glauben? Das fragt dich Jesus. Lassen wir alles zu, bis an die Knöchel? Dass wir in diesen Lebensstrom gehen, aber nur bis zu den Knöcheln. Das ist der rettende Glaube. Gerettet bist du. Lassen wir zu, dass das Wasser bis an die Knie geht. Das ist der heiligende Glaube. Der verändert dich. Dann werden Situationen neu in deinem Leben. Lässt du zu, dass der Lebensstrom dir bis zur Hüfte geht. Du kannst ja entscheiden, wie tief du in dieses Wasser hineingehst. Das ist das für möglich haltende Glaube. Der glaubt, dass Gott Wunder tun kann. Du betest auch dafür, setzt dir auch Glaubensziele, aber du lebst noch nicht da drin. Oder gehst du, hast du den Mut, dich wirklich in dieses Wasser zu begeben, das dich wegzieht, was über dir zusammenschlägt, was so tief ist, wo du nicht mehr stehen kannst. Das ist das Leben aus dem Heiligen Geist. Wie weit traust du dich rein? Wenn du die siegreiche Kraft des Heiligen Geistes erleben willst, wirst du wohl schwimmen lernen müssen. Ich lade uns ein, schwimmen zu lernen.